Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Geld spielt keine Rolle. Das ist ein Satz, von dem wahrscheinlich ziemlich viele träumen. Und für Anna Meyer ist dieser Traum wahr geworden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, weil Anna Meyer ist zwar heute Journalistin, erfolgreiche Journalistin, sie kommt aber aus den sogenannten armen Verhältnissen, wie man so sagt. Und das hat sie in ihrem Buch Die Elenden ziemlich eindrücklich beschrieben. Das war vor 3 Jahren. Heute hat Anna Meyer keine Geldsorgen mehr. Heute kauft sie sich einfach, wozu sie Lust hat. Und heute betitelt sie ihr neues Buch Geld spielt keine Rolle. Dieser Satz eben. Ein Traum ist es vielleicht trotzdem nicht so richtig. Darüber schreibt sie zumindest in diesem Buch, über diese innere Zerrissenheit angesichts der eigenen neuen Verschwendungslust auch. Guten Tag, Frau Meyer.
Hallo.
Ja, viele Dinge, das ist der erste Satz, den ich bei Ihnen lese, viele Dinge, die ich mache, sind Quatsch. Und ich verstehe dann beim Lesen des Buches den Satz als viele Dinge, die ich kaufe, sind Quatsch. Was war der letzte Quatsch, den Sie sich gekauft haben?
Eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt, ist ein Weihnachtsgeschenk, das ich gemacht habe. Ich war nämlich mit daran beteiligt, dass in unserem Haushalt eine Fliege, also das Gegenteil von Krawatte, Fliege, verloren gegangen ist. Und die habe ich dann als Weihnachtsgeschenk ersetzt. Und habe aber eine wahnsinnig teure Fliege gekauft, weil ich dachte, auch Mensch, warum nicht?
Ne? Warum nicht?
Warum eigentlich nicht? Das war zum Beispiel Quatsch, weil am Ende so eine Fliege trägt man einmal im Jahr und dann ist es in Wirklichkeit auch egal, ob sie von einer teuren Marke ist oder von H&M. Das sieht kein Mensch und es ist nur vom Gefühl her und die Box ist schöner, in der man sie verschenkt.
Manche sehen es vielleicht doch und so richtig tragisch ist es jetzt ja vielleicht auch nicht. Trotzdem schreiben sie, dass Sie dieses Buch schreiben wollen, solange Sie sich noch nicht in einen dieser Menschen verwandelt haben, der glaubt, das sei schon völlig in Ordnung, so dass das Geld so ungerecht verteilt ist, bevor Sie zu einem Menschen werden, den Sie selber nicht mehr so richtig leiden können. Was ist so schlimm daran, so eine teure Fliege zu kaufen?
Es ist gar nichts schlimm daran, eine teure Fliege zu kaufen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis, das mir jetzt oft begegnet mit dem Buch und mit Leuten. Ich finde Spaß und Freude am Geld ausgeben total okay und richtig, weil anders könnten wir alle überhaupt nicht leben. Das ist jetzt mein persönliches Problem, dass ich mich oft zerrissen fühle, wenn ich viel Geld für Dinge ausgebe. Und ich wundere mich darüber, dass andere das nicht so fühlen und das besser verdrängen können als ich. Und ich möchte nicht, dass die das alle auch so fühlen. Und gleichzeitig finde ich, dass wir uns sehr gerne als Gesellschaft das Leben der Armen angucken und wie die so ihr Geld ausgeben. Und darüber wird ja auch politisch viel diskutiert, ob die zu viel Alkohol kaufen oder zu viel Drogen. Und wir gucken uns aber nie das Leben derjenigen an, die genug Geld haben. Und deren Verhalten ist aber am Ende genauso absurd, weil viele Dinge einfach absurd sind.
Nicht nur absurd, das klingt jetzt so ein bisschen pittoresk, aber irgendwie nett. Ihr Buch ist aber nicht nett. Das ist sehr böse, finde ich. Und ich lese auch solche Sätze wie, reich zu sein erhöht die Wahrscheinlichkeit, schäbig zu sein.
Das ist evidenzbasiert, die Aussage. Also es gibt einfach Studien darüber, dass Reichtum die Chance erhöht, dass man zum Beispiel weniger spendet anteilig vom Einkommen, obwohl man ja viel mehr auf das eigene Einkommen verzichten könnte, weil man ja schon alles hat, was man braucht. Und das Reichsein einen auch unsolidarischer macht mit dem Rest der Welt.
Wenn Sie jetzt schreiben, Sie wollen dieses Buch schreiben, bevor Sie sich in einen solchen Menschen verwandelt haben, heißt das, Sie haben Angst, von dem Geld, das Sie jetzt haben, korrumpiert zu werden?
Ja. Ich glaube, das passiert uns allen automatisch, weil wir alle verinnerlicht haben, dass es Wachstum geben muss, dass alles immer mehr werden muss und dass auch wir immer mehr werden müssen und immer besser. Es geht ganz oft um Aufstieg, aber es geht eigentlich nie um Abstieg oder darum, einfach glücklich zu werden, sondern eben immer darum, mehr zu haben und mehr zu kaufen. Und sobald man dann 300 Euro mehr verdient, gibt man die auch aus nächsten Monat, obwohl man sie letzten Monat komischerweise noch nicht brauchte. Und das höre ich ganz viel von Leuten, dass die sich darüber wundern, aber es folgt nicht so richtig daraus.
Ich möchte noch kurz klärend nachfragen, Sie sind jetzt aber nicht traurig, dass Sie Geld haben. Das ist keine Armutsromantik, die Sie da formulieren.
Auf gar keinen Fall, das ist das Gegenteil. Ich wollte einfach nur mit genau dem gleichen exotisierenden Blick, den die Leute auf mich in meiner Kindheit immer gerne geworfen haben, jetzt mal auf mich selbst werfen, weil das macht nämlich sonst keiner. Ich finde das auch total interessant, Weil dieses Buch ist sehr viel persönlicher als das erste, das ich geschrieben habe. Das erste ist viel politischer in Wirklichkeit. Und trotzdem wurde ich beim ersten Buch wahnsinnig viel nach meiner Familie gefragt. Und auch sehr, sehr private Fragen. Und wenn ich die nicht beantworten wollte, sind die Leute sauer geworden auf mich und haben gesagt, aber warum schreiben Sie dann ein Buch darüber? Und in diesem Buch spreche ich über meine Beziehung, über das, was ich esse, über meine Anziehsachen. Es ist total privat. Und niemand fragt nach mehr. Das ist nicht so exotisch, das ist nicht so aufregend.
Ist das schwieriger? War das schmerzhafter, jetzt über ihr Geld zu schreiben, als über früher die Armut?
Naja, das eine war ja vorbei. Also in dem Moment, wo ich über Hartz IV geschrieben habe, habe ich nicht von Hartz IV gelebt. In dem Moment, wo ich Geld habe, habe ich ja Geld.
Und aber trotzdem, das eine ist irgendwie schambehaftet und das andere doch nicht. Ist es trotzdem schwieriger, über das Geld zu schreiben?
Es war für mich schwieriger, mich selbst zu reflektieren, weil die Gedanken, die man hat, nicht die sind, für die man viele Likes auf Twitter bekäme. Also ich habe zum Beispiel ein Kapitel geschrieben über das Nachdenken darüber, mich privat versichern zu lassen. Und das hätte sich für mich gelohnt, zumindest für ein paar Jahre. Und ich habe da wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, aber das kannst du natürlich keinem erzählen. Und gleichzeitig halte ich die private Krankenversicherung, so wie unser Gesundheitssystem im Moment ist, wirklich für unverzichtbar. Aber das sind alles keine Gedanken, wo man sagen würde, yay, du.
Das würde man nicht sagen. Aber der Tonfall ist in dem Buch, ich finde, noch deutlich härter, als Sie es jetzt im Gespräch formulieren. Also auch voller Anschuldigungen, auch gegenüber sich selbst. Also Sie schreiben irgendwie das Buch über die Armut. Das war insofern ein bisschen einfacher, als Sie in dieser Geschichte das Opfer waren. Und jetzt sind Sie Täterin. Täterin?
Der Nachsatz zu Täterin ist Täterin oder, wenn Ihnen das Wort zu hart ist, jemand, der die Verhältnisse nicht direkt verbessert. Ja, natürlich. Also natürlich ist es am Ende leichter, die Geschichte zu erzählen, wo es einem nicht so gut ging. Weil da weiß man ja ganz klar, was man will. Nämlich man will was verändern. Und in der Situation, wo es einem gut geht oder wo es mir gut geht, will ich ja eigentlich nichts verändern und finde trotzdem, dass die Welt nicht richtig eingerichtet ist.
Was Sie stattdessen wollen, ist, lese ich zum Beispiel das kleine Gleischen, 50 Gramm Trüffel, 16,85.
Ja, ich liebe Trüffel.
Die gönnen Sie sich da, aber macht Sie das zu einer Täterin? Also sind Sie mit Ihrem kleinen, überteuerten Trüffelgläschen schuld daran, dass andere nur Margarine auf dem Brot haben?
Nee, aber natürlich kann man sich das fragen. Also natürlich, es gibt ja zum Beispiel die Bewegung der effektiven Altruisten, die sagen, ich behalte von dem, was ich verdiene, $26.000 im Jahr und den Rest spende ich nach Afrika für Malarianetze, damit Kinder nicht sterben an Malaria. So. Und so kann man theoretisch mit $4.000 ein Leben retten. Und die Frage ist, warum machen wir das eigentlich nicht alle? Wenn in der Bahn jemand an mir vorbeigeht und fragt, ob ich Geld für ihn habe, warum gebe ich ihm einen Euro und nicht 50? Das finde ich wirklich eine Frage, die man sich stellen muss. Und die stellen wir uns aber nicht, weil wir verinnerlicht haben, dass man das Geld, das man verdient, auch wirklich verdient hat. Dabei sind wir alle natürlich nicht so weit von Armut entfernt. Wenn man jetzt kein Vermögen hat, das für einen arbeitet, dann kann man seinen Job verlieren. Man kann in einer Rezession Pech haben, weil die Branche schließt, in der man arbeitet. Man kann seine Wohnung gekündigt bekommen und da steht man.
Das heißt, zu diesem sich ehrlich machen gehört auch zu sagen, wie Sie es schreiben, mein finanzieller Aufstieg, meine beruflichen Erfolge sind keine Leistung, sondern Glück.
Ja.
Glück.
Zufall. Das ist, ich bekomme tatsächlich für nichts, was ich sage, so viel Widerspruch wie dafür, auch auf Lesungen. Da melden sich dann immer ganz liebe Leute und sagen, aber Sie haben doch so hart dafür gearbeitet. Und ich erzähle dann immer relativ genau, wie ich wohin gekommen bin. Und dann versteht es am Ende jeder, dass es alles Glück ist. Und ich glaube, wir könnten uns da alle ein bisschen ehrlicher machen darüber, dass wir eigentlich nur da sind, wo wir sind, weil wir im richtigen Moment die richtige Idee hatten oder die richtige Person kennengelernt haben oder zufällig irgendwas im Internet gelesen haben.
Daraus folgt ja aber, dass das kein individuell verursachtes Problem ist, dass das Geld so ungleich verteilt ist, dass auch die Probleme so ungleich verteilt sind. Wenn es Glück ist, dann haben wir eben offensichtlich eine Gesellschaft, die nach falschen Maßstäben funktioniert. Trotzdem haben Sie ja sehr viel diese Schuldzuweisung, die dann doch sehr persönlich ist in Ihrem Buch drin. Also du machst dich schuldig, weil du dich bewusst dafür entscheidest, in deinem Reichtum zu leben, statt abzugeben. Also privatisieren Sie damit dieses gesellschaftliche Problem?
Das Buch ist ja tatsächlich, hat viele gesellschaftliche Erklärungen oder Erläuterungen. Ich spreche sehr viel darüber, dass alles, was wir sehen, am Ende nicht so ist, weil das irgendwie so sein muss, weil das irgendein freier Markt so eingerichtet hat, sondern weil es Gesetze gibt, die so sind und dann dazu führen, dass das so ist. Ja, also die private Krankenversicherung, jetzt nochmal das als Beispiel, gibt es weiterhin, weil Politiker nicht offen sagen wollen, wie teuer unser Gesundheitssystem in Wirklichkeit ist. Und das würde dann nämlich sehr stark hervortreten, wenn wir eine Bürgerversicherung hätten. Und das würde zu einer ganz neuen Debatte über Schulden und Finanzierung und so weiter führen. Und das ist so und da sind wir alle drin gefangen. Ich würde das nicht individualisieren, aber es ist schon ein individuelles Problem, von vielen Dingen nichts wissen zu wollen oder sich die Sachen einfach zu machen und so zu tun, als wäre es alles gegeben. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo ich sagen muss, so ein bisschen Reflexion, das ist schon irgendwie auch Bürgerpflicht.
Das heißt, das ist die Botschaft, die Sie Ihren Leserinnen und Lesern eigentlich mitgeben wollen. Wenn du schon von dieser Ungerechtigkeit profitierst, dann verdammt nochmal, mach dich ehrlich.
Ich will gar keine Botschaft mitgeben. Wenn ich mir was aussuchen könnte, dann wäre, dass die Leute mit dem Buch Zeit verbringen und das lesen und irgendwas fühlen. Und dann gucken wir mal.
Dann gucken wir mal. Also Sie wollen keine Botschaft mitgeben und tatsächlich, Ihr Buch hat mich am Ende nochmal sehr überrascht, einfach so als professioneller Leser, der ich natürlich sehr viel Sachbücher lese und ich weiß, am Ende kommt immer das Kapitel mit, also wenn es gut läuft, der Lösung und ansonsten zumindest einer Forderung. Sie verzichten komplett darauf. Warum?
Naja, wenn die Forderung gewesen wäre, wir müssen die Ungerechtigkeit der Welt abschaffen, dann hätte ich mich ehrlich machen müssen und sagen müssen, ich habe auch nicht das perfekte Rezept dafür. Ja? Alles, was man in so einem Kapitel schreiben kann, ist am Ende zu klein, um wirklich politisch relevant zu sein. Und wenn die Forderung gewesen wäre, checkt eure Privilegien, dann muss ich sagen, lasst es doch einfach. Also wenn man seine Privilegien checkt und dann zu dem Schluss kommt, ja, geil, ich habe voll viele Privilegien, dann hat das auch noch niemandem geholfen in Wirklichkeit. Und deshalb, wenn ich ein unterschwelliges Misstrauen in Leute einpflanzen kann, den Dingen gegenüber und ob die wirklich so sein müssen, dann wäre ich damit schon völlig glücklich.
Anna Meyer im Deutschlandfunk Kultur. Geld spielt keine Rolle, so heißt das Buch. Es kostet 22 Euro, ist bei Hansa Berlin erschienen. Und Frau Meyer, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.